sales.
Super spannende Frage.
Zu sagen, hey, am Ende des Tages geht es darum.
Wir werden das schaffen, das wird alles ganz wunderbar.
Wo nimmst du diesen Mut her?
Glück sind auch Spitzen, Glück sind Momente.
Muss es aber auch nicht, also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lerne Vertrieb. Heute zum Thema Begeisterung. Und wer passt dort besser als ein Motivationstrainer? Und ich habe Glück, ich habe einen der bekanntesten und erfolgreichsten Motivationstrainer Deutschlands eingeladen. Bekannt aus dem TV, aus selber Buchautor. Herzlich willkommen, Dirk Schmidt.
Das hat sich gut angehört. Vielen Dank für die Einladung.
Dirk, ich habe ja schon mal ein bisschen dich jetzt vorgestellt, aber was habe ich vergessen?
Du hast alles gesagt, so wie es ist.
Ja, du bist jetzt auch, glaube ich, mit deinem neuen Buch raus, ja. Du bist das Produkt 4.0. Es hat den Untertitel Digitales Verkaufen.
Genau.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Büchern, dem nicht digitalen Verkaufen und dem digitalen Verkaufen? Du bist das Produkt.
Mein erstes Buch ist ja 2015, 2016 erschienen. Das hieß Du bist das Produkt. Mhm. Warum deine Persönlichkeit und Einstellung entscheidend im Verkauf sind. Mhm. Damals sprachen wir oder in diesem Buch behandeln wir den analogen Verkauf.
Ja.
Und nach meiner Erfahrung ist es immer wichtig, die Persönlichkeit, so deine Einstellung, wie du im Leben, also im Verkauf unterwegs bist, dein Mindset. Und da hat sich ja die letzten Jahre auch aufgrund der Digitalisierung, gab es ja auch einen Wandel, hat sich ja ein bisschen was verändert. Und diesen Wandel beschreiben wir in diesem neuen Buch Digitales Verkaufen.
Mhm. Ja.
Wie kann ich die künstliche Intelligenz für mich nutzen? Welche Tools gibt es? Was hat sich verändert grundsätzlich? Spannend.
Das Thema Begeisterung, das schiebe ich schon lange irgendwie mit mir herum und ich bin immer noch ein bisschen indifferent, ob es so etwas wie Begeisterung überhaupt, ob das überhaupt notwendig ist. Ja, das ist ein krasses Thema zwischen uns beiden. Ja, also ich glaube, deine Meinung ist klar. Mir hat mal ein Kunde nämlich gesagt in einem Seminar, das fand ich eigentlich ganz interessant, oder beziehungsweise er hat mich gefragt, was ist denn eigentlich das Ziel? Was ist denn das Ziel am Ende des Verkaufs? Da sage ich, dass der Kunde zufrieden ist. Der muss zufrieden sein. Der muss mit dem, was er gekauft hat, muss er d'accord sein. Mhm. Und dann sagte der Kunde zu mir, das reicht nicht mehr. Zufriedenheit reicht nicht mehr.
Mhm. Habe ich auch gehört.
Ja? Mhm. Menschen müssen begeistert sein davon. Ja, also es reicht nicht mehr, zufrieden zu sein. Man muss wirklich so euphorisch sein nach dem Produkt. Mhm. Und da habe ich mich damals mit dem Kunden tatsächlich ein bisschen gestritten, wo ich gesagt habe, nein. Begeisterung ist schön, ja, es ist toll, wenn jemand begeistert ist. Ich will das ja gar nicht irgendwie jemand absprechen, dass er das ist. Da bin ich froh, wenn ein Kunde von uns begeistert ist. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns mal alle Services, alle Dienstleistungen, alle Produkte hier in Deutschland anschauen, dann wäre es doch wirklich verdammt gut, wenn erstmal wir das machen, was wir versprechen im Vertrieb. Mhm. Also das einhalten. Die ganzen Marketingversprechen, die ja meistens sehr, sehr hoch sind, dass das erstmal erfüllt wird und dann ich das geliefert habe, was ich im Grunde als Vertriebler versprochen habe. Und Begeisterung ist dann der nächste Schritt. Ja, das wäre so die Sahnehaube. Aber ganz ehrlich, ist nicht notwendig, weil in den meisten Fällen die Produkte und die Dienstleistungen nicht das bringen, was sie versprechen. Mhm. Das heißt, die Kunden sind unzufrieden. Mhm. Und das führt dazu, dass halt auch viel Wechsel sowohl im B2C wie im B2B-Markt stattfindet, weil im Endeffekt ja die Kundenzufriedenheit nicht gewährleistet ist. Mhm. Ja. Also wir sehen das ja auch zum Beispiel, dass einfach es immer irgendwie extremer wird. Ja, am Anfang hat man so von, im englischen Begriff, so von Customer Care gesprochen. Also das ist ja quasi so eine Kundenbetreuung. Ja, das kennt man im Deutschen ja auch. Dann Customer Happiness, man möchte den Kunden glücklich machen. Und jetzt spricht man schon von Customer Love, also Kundenliebe.
Mhm. Ja. Sehr gut.
Also es wird immer mehr.
Ja, ja.
Ja. Und da frage ich mich, ist es nicht einfach wichtiger, dass man da vielleicht ein paar Gänge da auch zurückschaltet und sagt, erstmal möchte ich da auf Englisch eine Satisfaction, also eine Zufriedenheit des Kunden erstmal initialisieren. Wie siehst du das?
Also ich kann dir ein Beispiel aus meinem Seminarleben erzählen.
Gerne.
Also mein erster großer Auftrag war 2006, 2007. Mhm. Ich hatte ein Trainercasting, sowas gibt es auch, gewonnen für eine große deutsche Bank in München. Das war die Hypo Vereinsbank. Mhm. Und die Hypo Vereinsbank hatte damals eine riesen bundesweite Kundenzufriedenheitsstudie in Auftrag gegeben. Und Kunden wurden gefragt, was finden Sie gut und was finden Sie nicht gut in den Filialen. Die hatten damals ein riesen Filialnetz und da wurden die Räumlichkeiten abgefragt. Wie finden Sie die Räumlichkeiten vor Ort?
Ja.
Wie finden Sie unsere Öffnungszeiten? Wie finden Sie unser Produktportfolio? Wie finden Sie Ihren Ansprechpartner? Also es wurden verschiedene Oberkategorien abgefragt und dann nochmal im Detail Fragen gestellt. Und interessanterweise war Nord, Süd, Ost, West, egal wo, war eine Hebelwirkung, also die niedrigste Punktzahl hatte immer, wie zufrieden sind Sie mit dem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin?
Mhm.
Wie begeisterungsfähig war auch eine Frage.
Mhm.
Wie kommt der rüber? Wie authentisch? Was wünschen Sie sich? Und da war immer der Punkt, die Begeisterungsfähigkeit fehlt. Und wenn du aber die Menschen gefragt hast, auf der anderen Seite wurden auch die Mitarbeiter gefragt, was können wir aus ihrer Sicht für die Kunden tun? Die haben gesagt, die Filiale müsste mal eine neue Farbe von innen bekommen, die Lichtverhältnisse sind schlecht, unsere Öffnungszeiten könnten wir mal überdenken, die Blumen da vorne im Eingangsbereich, die müssten wir anders machen. Also es wurde immer auf die Hardware geguckt, aber nie auf die Software, also auf den Menschen.
Auf den Menschen, ja.
Und diese Wahrnehmung von Kundensicht und die Wahrnehmung der Mitarbeiter, die waren komplett konträr.
Mhm.
Und aufgrund dieser Umfrage wurde dann ein Schulungskonzept aufgesetzt. Und ich war einer der Trainer, die Mitarbeiter zu dem Thema Begeisterung begeistern durfte, also schulen durfte. Und der größte Aha-Effekt war bei den Mitarbeitern, diese Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung mal festzustellen.
Mhm.
Weil die hatten ein komplett verzerrtes Bild.
Ja, krass.
Und die Bank hatte auch dann aufgrund dieser Studie festgestellt, die größte Hebelwirkung hat der Mensch, der Mitarbeiter, auf alles andere. Wenn die das gerne tun, wenn die das mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Begeisterung, jetzt sind wir wieder sehr hoch bei dem Thema Begeisterung,
ja,
ne? Wenn die das schon gerne tun würden, was sie tun, und das spürt auch der Kunde.
Mhm.
Aber wir beide wissen ja selbst, dass die im Angestelltenverhältnis oder die Arbeitnehmer, dass die wenigsten ihr Ding aufgrund ihrer Talente oder ihrer Begabungen tun. Da gibt es Studien darüber. Du weißt, wenn wir in die Firmen reingehen und fragen, findest du maximal ein Viertel, also 25%, die das mit Liebe und Leidenschaft tun.
Mhm.
Und also 75% tun es nicht mit Begeisterung oder aus Liebe und Leidenschaft. Und deshalb findet da schon Diskrepanz statt, die enorm ist.
Mhm.
Weil wenn du nur etwas tust, weil du es tun musst oder des Geldes wegen, dann kannst du keine Zufriedenheit. Da kannst du nicht begeistert sein. Und das spürt der andere auch.
Ja.
Das ist, glaube ich, der Knackpunkt in der Geschichte. Also wir brauchen Menschen, wir müssen Menschen finden, die das gerne tun und wenn wir Glück haben, auch mit ihrem Talent gepaart.
Mhm.
Guck mal, ich habe das große Glück, als Mentaltrainer auch Leistungssportler begleiten zu dürfen. Jetzt habe ich da einen Torwart, der zum Beispiel im Bundesliga-Torwart, der spielt natürlich, der ist super. Der kriegt auch mal ein paar Dinge rein, aber kein Trainer würde doch auf die Idee kommen, einen Torwart ins Mittelfeld umzustellen.
Ja.
Weil der hatte da kein Talent. Aber in den Firmen, da wird das permanent getan.
Mhm.
Da werden Stürmer ins Tor gestellt und Torwarte werden in den Sturm gestellt. Aber ja, das funktioniert so nicht.
Ja. Das sehen wir vor allem halt im Vertrieb ja oftmals so die guten Vertriebler Vertrieblerinnen, die wirklich sehr, sehr gut performen und guten Kundenkontakt haben und gute Verkaufszahlen nachweisen können. Die werden ja meistens zu Vertriebsleiter, Vertriebsleiterinnen gemacht.
Da
nimmst du jemanden quasi in eine andere
Sturm?
Position.
In den Sturm und der kommt dann ins Tor, oder?
Ja. Ja, und das ist ja, Vertriebsleiter, Vertriebsleiterin zu sein, das ist ja eine verwaltende Tätigkeit.
Absolut.
Da hast du ganz wenig, hast wieder viel mit deinen Mitarbeitern zu tun, ja, und aber hast wenig Kundenkontakt. Ja, und das ist ja meistens das, worin die Personen dann gut waren.
Mhm. Wo die aufblühen. Mhm. Das ist genau die besten Fußballspieler werden selten die besten Trainer.
Ja.
Da gibt es immer wieder Ausnahmen, aber das ist im Vertrieb genauso. Die besten Verkäufer werden selten die besten Vertriebsleute.
Mhm.
Und was du da gesagt hast mit dem Thema Begeisterung, es wird hier in Deutschland alles gemessen. Natürlich, wenn die Menschen begeistert sind nach dem Verkauf, das ist das Ziel. Aber dann, es wurde mal gemessen, eine Umfrage, wie stark sind sie begeistert? Und man hat festgestellt, dass ab über 80% Kundenbegeisterung der Deutsche gewillt ist, die Dienstleistung, das Produkt weiterzuempfehlen.
Mhm.
Aber erst ab 80%.
Mhm.
Und das ist schon ein sehr hohes Level.
Mhm. Ja, also ich verstehe deine These und ich bin damit auch komplett d'accord. Also du musst quasi auch als Mitarbeiter begeisterungsfähig sein für dich, für dein Produkt, für das, was du anbietest, um andere Menschen zu begeistern. Das ist so ein bisschen der Punkt. Ich möchte gerne mit dir über eine Firma sprechen, Dirk, und ich möchte mit dir über die Deutsche Telekom sprechen. Mhm. Die Deutsche Telekom ist jetzt wieder so ein bisschen in mein Blickfeld gerückt. Manche Menschen wissen ja, ich war bei der Deutschen Telekom angefangen. Das war einer meiner ersten Jobs, ja, als normaler Kundenberater in einem, damals hieß es noch T-Punkt, heute heißt es, glaube ich, T-Shop. Ich habe lange Zeit, also 20 Jahre lang, die Telekom aus dem Auge verloren.
Okay.
Und habe jetzt wieder die Möglichkeit, weil ich gebeten worden bin, für die Deutsche Telekom einen Artikel zu schreiben, beziehungsweise das ist über die Frankfurter Allgemeine, der Buchverlag der Frankfurter Allgemeine, die das rausbringen, aber der Herausgeber ist der Vertriebsleiter der Deutschen Telekom. Mhm. Und die hat mich gebeten, darüber einen Bericht mal zu schreiben, über das Thema Kundenliebe, mhm, ja, wie man auch Weiterempfehlung im Business-to-Business schafft. Und da ist es zum ersten Mal wieder passiert, dass ich die Telekom mir angeschaut habe. Und ich war auch seitdem auch kein Kunde mehr. Also ich hatte gar keinen Bezug mehr dazu. Mhm. Und ich habe gedacht, wow, da hat sich was getan. Mhm. Als ich bei der Deutschen Telekom gearbeitet hatte, hatte die Deutsche Telekom einen Image, das ist jetzt vergleichbar mit der Deutschen Bahn jetzt. Mhm. Also es ging fast nicht mehr schlimmer.
Es war Potenzial nach oben.
Es war Potenzial nach oben, ja. Aber ganz ehrlich, keiner hat gedacht, dass es nach oben geht.
Ja, ja.
Also da kam ein Skandal nach dem anderen. Es gab auch einen großen Datenskandal bei der Deutschen Telekom. Es gab Menschen, die unheimlich unzufrieden waren damit. Und als normaler, ja, Mitarbeiter im Shop, ja, hast du das gespürt. Mhm. Ja, du bist ja an der Front gewesen. Und damals in dem Shop, in dem ich gearbeitet hatte, die Leute, meine Kollegen, das waren die besten Leute, die ich bis da kannte, kennengelernt habe, beruflich gesehen, die waren wirklich sowas von motiviert, die waren kompetent, ja, hatten auch meistens technische Ausbildung. Also du konntest in einen Shop gehen, du wurdest wirklich beraten. Mhm. Es ist nicht so, dass da irgendwie nur so reines Marketing oder Verkaufstechnik da angewendet worden ist, sondern du wurdest richtig beraten. Mhm. Trotzdem haben wir unheimlich viel abgekriegt, ja. Einfach weil die Technik und das, was wir versprochen hatten oder das, was im Marketing damals stand, einfach nicht gestimmt hat und einfach nicht so die Erwartungen viel höher waren als das, was man eigentlich liefern konnte. Mhm. Und das war sehr, sehr enttäuschend. Und der bitterste Tag war ein Tag im November 2007. Da hatten wir den Shop gerade aufgemacht und da waren eine Menge von Menschen draußen. Also wir waren gerade dabei aufzuschließen. Und wir haben es alle umgeguckt und haben gedacht, was ist denn hier los? Eine Traube von Menschen, das kannten wir gar nicht. Also klar, wenn Beschwerden kamen, waren manchmal viele Leute da, aber so zu einem, keine Ahnung, zu Öffnen des Teeshops waren noch nie so viele Menschen vor dem Laden. Und da war Partystimmung. Ach. Ja, Leute haben halt Musik, haben gesungen, da waren ein paar so Ghetto-Plaster, Musik wurde da gespielt. Aber die Kollegen, wir haben uns alle umgeguckt und haben gesagt, kennst du da jemanden davon? Und dann habe ich gesagt, nee, wer ist denn das? Mhm. Das hat schon fast so ein bisschen Angst gemacht. Und dann kamen auch plötzlich Sprechchöre. Ja? Die eine Mitarbeiterin hat gesagt, die rufen da lief, lief, lief. Also so lief, 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 lief. Lief, das heißt ja irgendwie, ja, Verlass, ist etwas passiert? Ist ja, müssen wir entweder den T-Punkt verlassen? Ist was passiert? Atomkraftwerk explodiert oder was ist passiert? Ja? Da haben wir aufgemacht. Und was war? Das war der Start des iPhones. Damals exklusiv bei der Deutschen Telekom. Und die haben nicht Leave, Leave gerufen, die haben Steve gerufen, also Steve Jobs. Mhm. Ja. Das waren Fans. Das waren absolute Apple-Jünger.
Sehr gut.
Ja. Die waren mehr als begeistert. Die waren schon, ich würde sagen, euphorisch. Und die sind in diesen T-Punkt halt reingestürmt und wir haben wahnsinnig viel iPhones mit Verträgen verkauft. Aber ganz ehrlich, es hat wehgetan. Es hat wehgetan, weil sie nicht wegen uns da waren. Es hat wehgetan, weil sie wegen Apple da waren. Mhm. Und hätte ein anderer Shop, ja, die Exklusivlizenz gehabt,
wären
sie dort gewesen. Mhm. Und es waren Kundengruppen, die wir nie erreicht hatten. Ja. Und so schön der Tag auch war und so erfolgreich dieser Tag auch war, so bitter war es auch, weil sie nicht wegen unserer Marke da waren. Mhm. Ja. Jetzt aber einfach mal 20 Jahre später, sehen wir, dass Deutsche Telekom ein ganz anderes Bild hat. Mhm. Wie gelingt so etwas? Wie kann man es schaffen, wenn ich mir, das ist etwas, was ich mir überlege, wie können solche Marken, Apple gehört dazu, ich glaube Nike gehört dazu, vielleicht noch so Marken wie Red Bull, die ein unheimlich positives Image haben und wirklich halt auch Fans schon haben, keine Kunden mehr haben, sondern Fans. Mhm. Wie gelingt das? Wie kann man so etwas erreichen?
Mir ist das auch passiert bei der Telekom. Mhm. Meine Mutter lebte im Saarland im Mandelbachtal und ich war mit der in St. Ingbert, so eine Kleinstadt hier, eine Mittelstadt, waren wir einkaufen. Und ich bin Telekom-Kunde und habe irgendwo mein Handy verloren. Mhm. Und dann gibt es da so einen Telekom-Shop, das war ungefähr, ich sag mal, gefühlt vor 10 Jahren. Und da sind wir da rein. Also, um es gelinde zu sagen, eine Katastrophe. Mhm. Da hat keine Begrüßung stattgefunden. Da war keine Aufmerksamkeit. Wir wurden missachtet, also nicht beachtet, ne? Aber ich hatte ja ein Anliegen, ich wollte ja mein Handy. Der konnte auch nichts tun. Der war auch nicht bemüht, da irgendwas zu tun, ne?
Ja.
Also ich bin da unzufrieden wieder raus. Total gefrustet, muss ich sagen. Ja, Begeisterung war komplett anders. Also wenn du sagst, von 0 bis 10 war das eine glatte 0, ne? Mhm. Jetzt ist etwas passiert. Meine Mutter ist 85. Letztes Jahr war sie 84. Und dann hat die so einen Haustürverkauf unterschrieben, was ihr Festnetz angeht. Der hat irgendjemanden einen Vertrag unterzeichnen lassen. Keiner ist so ein Energieversorger aus Berlin. Und sie war vorher auch bei der Telekom. Ja. Und jetzt sagt sie zu mir, wenn du nochmal kommst zu mir, kannst du mit mir mal das, ich würde gerne den Vertrag da kündigen. Können wir mal nochmal in diesen Telekom-Shop fahren? Und es war 10 Jahre her. Dann sagt meine Mutter, aber der war ja so schlecht, der damals, der hat uns ja gar nicht geholfen. Wir sind ja da unzufriedener raus, als wir reingegangen sind. Ne? Mhm. Also selbst meine Mutter mit 84 ist das hängen geblieben. Ne? Und da sage ich zu meiner Mutter, du, wir probieren das. Das ist der einzige Telekom-Shop. Und ich glaube, die haben auch ein bisschen was getan. Das habe ich so am Rande mitbekommen. Jetzt war ja natürlich unsere Erwartungshaltung, also meine, ich probiere immer durchs Leben ohne Erwartungshaltung zu gehen, weil ja, da kannst du nicht enttäuscht werden. Mhm. Aber meine Mutter mit 84, die hat schon auf dem Weg dorthin, ach, der war so, sag ich, Mutter, wart doch mal ab jetzt, ne? Wart ja doch mal ab, weißt du, so, ne? Wie die Mütter halt so sind. Und es war ja auch ihr Vertrag, den sie da unterzeichnet hat. Und wir kommen da rein, da kriege ich Gänsehaut, ne? Mhm. Der hat uns angeguckt, der hat uns begrüßt. Also, ich meine, ich schule ja diese Dinge. Ich kann sagen, perfekt. Mhm. Perfekt. Der hat uns einen Sitzplatz angeboten, der hat uns einen Kaffee angeboten, der hat uns zugehört, der hat gesagt, ich schreibe Ihnen die Kündigung, ich kümmere mich darum. Also ich würde sagen, von 0 war das auf einmal eine 10. Mhm. Ich habe sogar ein Foto mit dem gemacht und habe das dann auf meinen sozialen Medien gepostet. Und ich habe über 40.000, 50.000 Follower. Also das tue ich, weil der mich oder uns, meine Mutter sagt, ich bin platt, das gibt's ja gar nicht, ne? Also es ist super, also ich bin raus als Kunde,
ja,
und war begeistert,
ja,
obwohl es mich nicht betroffen hat. Ich bin ja mit meiner Mutter da rein. Und ich gehe dahin und poste noch diese tolle Beratung, diese tolle Dienstleistung, poste ich auf meinen Medien. Also ich mache Werbung für die, musst du dir mal vorstellen, und krieg keine Kohle. Also das finde ich, der Funke springt über. Waren bei diesem Anbieter, wo meine Mutter den Vertrag an der Haustür geschrieben hat, ein Vielfaches geringer als bei der Telekom. Mhm. Aber meine Mutter wollte wieder zurück zu der Telekom, weil sie andere Vorzüge da findet, was es so nicht hat. Da ist sie auch bereit, mehr Geld auszugeben. Mhm. Das ist ja schon Wahnsinn.
Das ist der Punkt. Es geht ja nicht immer ums Geld. Ja?
Genau.
Sondern es geht irgendwie auch darum, Menschen sind bereit, für gute Sachen Geld zu bezahlen. Ja, aber ja, extrem unglücklich, wenn, sage ich mir, sie für Geld, viel Geld, schlechte Sachen bekommen.
Absolut.
Und aber das Beispiel, was du bringst, ich glaube, das ist so wirklich ein Paradebeispiel dafür, was sich da vielleicht bei Telekoms, aber auch vielleicht bei anderen Firmen in Deutschland auch verändert hat.
Yeah. Ja?
Und das ist das Umdenken, dass man halt den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mehr Kompetenzen zubringt. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Damals, als wir gearbeitet hatten, da hatte ich eine Kundin gehabt in der Telekom. Damals gab es noch ISDN. Ja? Also ISDN, für diejenigen, die es nicht kennen, das war quasi ein Internet über den Telefonanschluss. Mhm. Ja? Also keine dedizierte Internetleitung, sondern eine Leitung über das Telefon. Und da wurde gerade quasi so DSL, so das kam so auf, immer mehr. Ja? Aber viele hatten immer noch ISDN, also über den Telefonanschluss. Und da war eine Kundin, die eigentlich einen DSL-Anschluss hatte, die hat aber irgendeinen Fehler gemacht, es war ein Anwendungsfehler, und hat halt quasi das falsch eingeschaltet, beziehungsweise falsch verkabelt, falsch eingesteckt und hat die ganze Zeit über ISDN gesurft und dadurch enorme Kosten bekommen.
Produziert, ja.
Ja, also es war, die hat mir wirklich leid getan. Die kam halt rein, das war jetzt keine besonders wohlhabende Frau, ja, würde ich mal so schätzen. Und die hatte Tausende von Euros, hatte die an Kosten, an Telefonkosten. Und ich habe das versucht zu lösen. Natürlich, ich habe das angenommen, ja, ähnlich wie du es jetzt gesagt hast, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die euch da jetzt begleitet hatte, wollte ich das auch lösen. Ich konnte es aber nicht. Ich habe in Servicezentralen angerufen, ich habe das eskalieren lassen und es kam eigentlich immer nur heraus, ja gut, wenn die Kundin zu dumm ist, um das zu machen, dann muss sie es halt auch zahlen. Mhm. Und das war unheimlich unzufrieden, war ich, weil ich musste davor stehen vor dieser Kundin und ihr erzählen, wir können ihnen da nicht helfen. Ich meine, wir haben ihr geholfen, aber das war, das kann man eigentlich fast gar nicht laut sagen, das war dadurch, dass halt der Telekom-Shop eine Gutschrift gemacht hat und verschiedene Mitarbeiter, das was in der Kaffeekasse war,
doch,
quasi halt eben, das hat, war ein Tropfen auf den heißen Stein, aber trotzdem, es war etwas, wo wir halt ein bisschen helfen konnten. Aber wir waren so enttäuscht von unserem Management und von den Leuten, die dahinter standen, dass die da nicht helfen konnten, dass sie uns nicht als Mitarbeiter supporten konnten und dass wir als Mitarbeiter nichts machen konnten dagegen, ja, außer halt eben ein paar Gutschriften zu verteilen. Und da hat sich vieles getan und da gibt es ja jetzt ja auch die Vertriebsleitung der Deutschen Telekom, Dr. Feri Abul Hassan, hat da vieles verändert in der Form, dass er Service und Sales zusammengebracht hat, miteinander connected hat. Und sagt, es gibt nicht nur das eine, das ist Sales, die verkaufen, die machen Marketing, die machen tolle Sprüche, die müssen toll klingen, ja. Und dann muss es diejenigen sein, geben, die servicen, die kompetent sind, die halt eben die ganze, ja, auch Dinge verstehen, sondern man bringt das zusammen. Und Menschen, die unterstützen und Menschen, die verkaufen, die müssen miteinander kommunizieren. Im besten Fall fällt das sogar zusammen, weil es ein Team ist. Mhm. Ja, das nennt man dann also in der Fachliteratur nennt man das Ambidextrie, das heißt also Beidhändigkeit. Man hat quasi zwei starke Hände und sagt halt nicht irgendwie, okay, wir sind nur gut im Sales oder wir sind nur gut im Service, sondern wir sind in beiden gut, aber deswegen, weil wir zusammenarbeiten, Hand in Hand.
Absolut. Ich glaube, die beiden Punkte gehören auch zusammen für mich, Service und Vertrieb in dem neuen Zeitalter, auch im Digitalen. Und ich glaube, ich hatte ja eben gesagt, dass wir die Mitarbeiter haben oder finden, die wir verdienen. Wenn du die Rahmenbedingungen in der Firma veränderst, wenn du die Kompetenzen, den Spielraum der Mitarbeiter mehr Freiräume gibst, mehr Verantwortung den Leuten gibst, wenn du die Leute einbeziehst in deine Visionsfindung, wenn du die Werte lebst, vorlebst, auch als Führungskraft, also von oben, nicht von unten, sondern dann verändert sich auch dein Brain, also deine Einstellung, dein Mindset von den Mitarbeitern und du ziehst andere Menschen an. Du ziehst Menschen an, die zu deinem Unternehmen passen, die zu deiner Philosophie passen. Aber die Rahmenbedingungen, die muss das Unternehmen vorgeben. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann stimmen auch die Mitarbeiter. Und dann ziehst du auch immer wieder diese Menschen an, also andere Mitarbeiter, die zu dir passen. Und dann kommen auch die Kunden wiederum, die zu dir. Das ist ein schöner Kreislauf, der da entstehen kann.
Ja, ist ein schöner Kreislauf. Ja. Also gerade wenn man das Thema mit der Telekom auch abschließen, die haben jetzt zum Beispiel eine Kampagne, die nennt sich halt Kunden zu Fans machen. Das kann man so oder so sehen. Also es gibt Leute bestimmt, die sagen, sie kritisieren das, Kunden zu Fans machen. Ja toll, ich muss jetzt als Mitarbeiter, brauche jetzt keine Kunden mehr, sondern ich muss Fans haben. Klingt wieder so ein bisschen extrem. Ja, also wieder alles irgendwie auf 180 gedreht. Auf der anderen Seite kann es aber auch einfach mich als Mitarbeiter irgendwo auch nochmal so ein bisschen einstimmen, was ist eigentlich meine Mission? Ja, wo möchte ich eigentlich hin? Auf der anderen Seite, und da gebe ich dir vollkommen recht, muss es aber auch das Management als Vision haben, zu sagen, ich muss meine Mitarbeiter so ausstatten, dass das möglich ist. Ja?
Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und das Management, die Führungskräfte müssen das auch vorleben. Nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich vorleben.
Ja.
Das ist das Entscheidende.
Ja. Ja, deswegen interessant auch, ich habe es nämlich auch auf LinkedIn ein bisschen verfolgt, der Dr. Feri Abul Hassan, der hat jetzt zum Beispiel überall eine Deutschlandtour gemacht mit verschiedenen Shops, wo er hingeht, wo er die Mitarbeiter trifft, wo er sich nicht versteckt oder sonst, sondern da ist, ja, und auch jeden Mitarbeiter halt auch schätzen. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Begeisterung, so, ich glaube, da sind wir uns einig, ja. Ich glaube, das ist so dieser gemeinsame Nenner, den wir gerade rausgefunden haben. Wenn du deine Kunden begeistern willst, musst du erstmal deine Mitarbeiter begeistern. Und ich würde trotzdem eine Einschränkung machen. Begeisterung ist halt nichts, was dauerhaft ist. Begeisterung sind immer Spitzen. Ja, also es ist auch die moderne Hirnforschung hat es im Grunde belegt, das war eigentlich schon eine These von Freud, von Sigmund Freud gewesen, dass Begeisterung einfach was Singuläres ist. Ja, du kannst nicht über eine lange Zeit Begeisterung ausströmen, genauso wie du nicht auf ewig jemanden dich verliebt machen kannst, etc. Das heißt, das sind Spitzen. Ja?
Absolut, da bin ich bei dir. Begeisterung ist wie Glück. Mhm. Glück sind auch Spitzen, Glück sind Momente. Mhm. Glück ist nie dauerhaft. Begeisterung sind auch Spitzen. Aber diese Spitzen müssen wir ausnutzen, wenn der Kunde da ist.
Ja.
In dem Moment muss die Begeisterung da sein. Und bei dem Glück gibt es ja auch einen wunderschönen Satz. Wenn ich da mit Sportlern arbeite, die sagen immer zu dem Thema Glück, wenn ich frage, glaubst du an Glück? Die meisten sagen im Hochleistungssport, je besser ich vorbereitet bin, je besser ich trainiert habe, je besser ich mich auf den Wettkampf, umso mehr Glück habe ich. Und so ist es mit dem Thema Begeisterung auch. Je besser die Rahmenbedingungen für den Mitarbeiter passen, je mehr Menschen da sind, die ihr Talent ausleben können, die Spaß haben am Tun, die Freude haben, umso mehr begeistert sind sie, wenn es drauf ankommt.
Ja, ja. Und gleichzeitig brauchst du allerdings diese Kapazität, den Fundus überhaupt Dinge begeistern zu können. Verstehst du?
Absolut.
Weil früher, nochmal aus meinen Zeiten der Telekom, das Einzige, was wir machen konnten, wir konnten Gutscheine verteilen. Wenn jemand unzufrieden war, haben wir quasi Geld geschenkt. Ja, aber wenn ich jetzt dich richtig verstehe und es geht gar nicht so über diese ganzen Incentives, über kleine Geschenke oder sonst was, sondern es geht über die Menschen. Mhm. Und wenn die Menschen den Rahmen haben, andere glücklich zu machen, dann sind sie auch selbst glücklich. Das ist ja das Besondere. Ja, wir wollen ja eigentlich unsere Kunden zufrieden machen. Wir möchten sie glücklich machen. Wir möchten sie im besten Fall auch begeistern. Und das hat einen direkten Rückbezug wieder zu uns. Und das wiederum hat wieder einen Rückbezug zu unseren Kunden.
Das Produkt, das muss stimmen. Die Basis, das ist für mich die Basis.
Genau.
Das ist die Hardware, das muss stimmen, natürlich. Und mir fällt da noch eine interessante, also es geht um ein Restaurant. Man wollte wissen, wie begeistert sind die Menschen.
Ja.
Wir reden von Michelin-Sternen. Da gibt es ja 3 an der Zahl. Und man ist zu einem Michelin-Restaurant gegangen und hat da eine Umfrage gemacht. Die hatten 2 Michelin-Sterne. Also hohes Niveau. Super. Also qualitativ, also das Personal, super. Und die Leute haben da gegessen und die wurden auf der Straße dann beim Rausgehen gefragt, wie zufrieden waren sie? Geben Sie uns eine Einschätzung von 0 bis 100. Was glaubst du, wie viel Prozent Zufriedenheit war da? Von 0 bis 100?
Ich würde mal sagen so 80.
Es waren 76. Jetzt wissen wir aus dem Vorhergesagten, dass eine Weiterempfehlung ab einer Punktzahl von über 80 stattfindet. Also die Menschen haben relativ viel Geld ausgegeben, die waren auch alle zufrieden, die waren zufrieden mit 76 Punkten, aber diese magische Zahl von 80 wurde nicht erreicht. So, man hat etwas umgestellt. Die Leute sind ins Lokal, also die Gäste sind Wochen später, man hat wieder eine Umfrage, aber man hat beim Personal etwas umgestellt. Der Kellner hat sich vorgestellt, hat gesagt, mein Name ist so und so, ich darf Sie durch den Abend begleiten. Der Sommelier ist gekommen, der hat sich vorgestellt, mein Name ist so und so, wenn Sie Wünsche haben, ich empfehle Ihnen gerne den Wein, der hat ein bisschen geplaudert. Der Koch ist nach dem Essen rausgekommen und hat gesagt, mein Name ist, Sie bekommen oder Sie hatten gerade auf dem Teller das und das, der wurde mit der Angel gefangen, diese Seezunge oder wie auch immer. Also es wurde zum authentischen Erlebnis. Also die haben das mit ihren Worten gemacht. Die haben kein Lehrbuch bekommen, sondern die Sätze kamen von ihnen. Also es war sehr authentisch. Und dann ist noch was passiert, als die Leute dann aufgestanden sind, hat man den Mandel gebracht, denen in den Mandel geholfen und man hat sich nochmal bedankt. Und jetzt ist kurioserweise etwas passiert. Zum einen war das Trinkgeld über 30% höher. 30%.
Weil Menschen auch plötzlich sichtbar waren.
Weil sichtbar waren. Und
nicht nur der Kellner. Ja,
auch ja, der, ja. Aber in diesem Lokal wurde auch so ein bisschen, kennen wir alle, also auf diesem Niveau, das ist ja manchmal so ein bisschen steif da auch.
Ja.
Ne? Und durch dieses Persönliche, was die so erzählt haben von sich, und der hat sich vorgestellt und hat auch mal eine Anekdote zu dem Wein und so. Und da war auf einmal dieser Druck, diese Steifigkeit war raus. So, und dann hat man die Menschen zur Tür begleitet draußen und hat denen die Tür aufgehalten. Ist ja kein Hexenwerk, die Bedienung war da. Und hat denen noch einen schönen Abend gewünscht. Und man hat wieder die Menschen auf der Straße gefragt nach dem Essen, wie zufrieden waren sie? Was glaubst du?
Ja, also ich würde sagen, das geht jetzt auf 85-90%.
Es waren 95-96%. Man hat nicht viel gemacht. Es waren Kleinigkeiten. Die Qualität des Essens war identisch. Die Preise waren identisch. zwei Auswirkungen. 30% mehr Trinkgeld, also der Applaus war viel höher. Und die Weiterempfehlungsrate ist auf einmal, war auf einmal da.
Gibt Gastronomen, die sagen, ich halte keinem die Tür auf, weil da ist der Kunde ja schon weg. Mhm. Da denke ich irgendwie, was für eine Argumentation ist das, du willst doch, dass der Kunde wiederkommt.
Ja, ja.
Ja, also dieser letzte Eindruck, nicht nur der erste Eindruck, sondern der letzte Eindruck zu bringen.
Der bleibt hängen.
Und ich würde jetzt noch was draufsetzen. Also ich finde das alles gut, was du gesagt hast. Das ist bestimmt auch vertrieblich, das kann man 1:1 in Vertrieb übertragen, wo man sagt, hey, guckt, dass ihr in diese Prozesse reinkommt. Mhm. Dass nicht nur das Produkt sich erklären muss und der Mensch sich irgendwie durch Chatbots oder irgendwelche E-Mail-Templates von dir bekommt, ja, sondern oder irgendwelche Produktbeschreibungen, sondern dass du dich da reinbringst, dass du die sogenannten Touchpoints setzt. Ja, unterschreibe ich alles, super, super wichtig. Ich würde in diesem Restaurantbeispiel noch eine Sache reinbringen. Mhm. Der Gast kommt rein, also du kommst rein, das Restaurant, und der Kellner begrüßt dich und sagt, hallo Herr Schmidt, wieder wie immer. Mhm. Diesen Bekanntheitsgrad zu schaffen, ja, diesen direkten Bezug. Ja, warum geht jemand in ein teures Restaurant? Weil man mich da mit Namen kennt.
Ja, absolut. Da gibt es ja noch ganz andere Dinge, zum Beispiel, warum die Südländer, die Italiener mehr Trinkgeld bekommen, ne? Weil die einfach auch, das war jetzt vor Corona, weil die Menschen auch mal berühren, die nehmen die mal in den Arm und sagen, und wie geht es Ihnen heute?
Ja.
Und da ist der Deutsche auch mehr bereit, mehr Applaus zu geben, mehr Trinkgeld. Mhm. Das ist phänomenal. Aber wir lieben das. Aber wenn du jetzt so, bleib mal bei der Telekom, das haben die ja jahrelang verpennt. Mhm. Das haben die ja diese Ressource, obwohl die Menschen da waren, das haben die einfach nicht wahrgenommen. Mhm. Und da können wir viel lernen aus der Gastronomie oder aus anderen Bereichen.
Ja, ja, absolut. Nee, wunderbar. Also ich glaube, das ist ein schönes Ergebnis dieser Runde jetzt gewesen. Wie schafft man Begeisterung? Ja, Begeisterung schafft man nicht durch den Chaka. Ich glaube, du bist ja auch ein Ablehner von Chaka irgendwie in aller Richtung, weil da wird Motivationstrainer, ja, ohne dir jetzt zuvorzukommen, werden gern mit Chaka ein bisschen assoziiert. Du nicht. Ja, du hast eine andere Methode. Also nicht nur aus sich selbst, nicht nur aus dem Produkt, sondern es ist quasi das Zusammenspiel zwischen Menschen und der Wille, Menschen etwas Gutes zu liefern und dadurch das Produkt an die Spitze zu treiben. Und du musst, und ich glaube, das ist für mich so der Kernpunkt auch jetzt aus dieser Diskussion, du musst es schaffen, deine Mitarbeiter zu ermächtigen, begeisterungsfähig zu sein für das Produkt, ja, weil du es selbst erfährst, weil du es selbst gut findest und auch die Möglichkeiten haben, auch die Kunden halt auch zufriedenzustellen, im besten Fall auch zu begeistern. Mhm. Also vielleicht da noch zum Abschluss eine kleine Anekdote, die ist nicht mir selbst passiert, sondern hier unser Mitgesellschafter, dem Kevin, der war letztens in München gewesen, ist mit der Deutschen Bahn gefahren und da steigt doch tatsächlich dann ein Bahnmitarbeiter aus, ja, man hat ihn gesehen, so Deutsche Bahnmitarbeiter, sieht einen anderen Deutschen Bahnmitarbeiter, ja, und der Zug hatte hoffnungslose Verspätung und dann ruft plötzlich der eine Mitarbeiter zum nächsten Mitarbeiter, ist Deutsche Bahn. Mhm. Das sind die Mitarbeiter.
Ja, da weißt du Bescheid.
Ja, und unser Gesellschafter hat geguckt, okay, wow, okay, wenn die Mitarbeiter allein das so denken, ja, was habe ich denn als Kunde dann da zu erwarten? Mhm. Also dementsprechend, ich glaube, die Deutsche Telekom, das ist nicht gesponsert von der Deutschen Telekom, das ist einfach so eine Beobachtung, die wir beide jetzt ja eigentlich gemacht haben, hat in den letzten Jahren da einiges verbessert, hat sein Image wirklich von einem deutschen Bahn-like in etwas Besseres verwandelt. Und ist auf dem Weg, es noch besser machen zu wollen. Und ich kann nur hoffen, dass auch andere Konzerne, andere Unternehmen in dieser großen Ordnung Deutschland sich da eine Scheibe abschneiden und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, auch ihre Kunden begeistern zu dürfen. Mhm. Genau, vielen Dank, Dirk, für dein Dasein, für dein Kommen, ja, dass wir diesen Podcast aufnehmen konnten. Du bist ein gern gesehener Gast, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen Hörer, Hörerinnen alles Gute bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.
Vielen Dank, mein Lieber, dass ich da sein durfte. Und viel Spaß bei der Umsetzung, ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen. Tschüss, bis bald.
Ciao.